Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Der Uwe scheint gerade ein Faible für Jahreslosungslieder zu haben. Als ich letzten Monat da war und habe da über die Jahreslosung, ja, siehe, ich mache alles neu gepredigt, war das Eröffnungslied vom Clemens Bittlinger. Das heutige Eröffnungslied, das ist ja vom Heiko Bräuning. Ja, euer Herz erschrecke nicht. Das ist auch ein Lied zu einer Jahreslosung. Die Jahreslosung ist schon ein Weilchen her. Ja. Aber es ist immer noch ja dann soweit aktuell. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich. Glaubt an Gott. Trotz allem Zweifel, die so aufkommen können in unserem Alltag heutzutage. Ja. Wie soll es denn dann weitergehen? Wie sieht denn das alles aus? Und dass man manchmal Zweifel kriegen kann an sich selber, aber auch seinem Glauben, das ist jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Er kann einen überfallartig einfach so in Besitz nehmen, egal ob der eigene Glaube schwach oder stark ist. Und auch die Bibel erzählt ja davon. Die Geschichte des Glaubens ist von Beginn an auch eine Geschichte des Zweifels. Von Dietrich Bonhoeffer stammt die Gedichtzeile: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Und das daraus entstandene Lied gehört zum Grundbestand der Glaubenszuversicht. Ein Trostlied für Bedrängte und Verzweifler. Und sein Autor gehört zu den großen Glaubensgestalten des 20. Jahrhunderts. Doch auch Dietrich Bonhoeffer war nicht frei von Zweifeln und von Anfechtungen. Im Mai 1943 schrieb er aus dem Gefängnis an seine Eltern: Allerdings ist mir nie so deutlich geworden wie hier, was die Bibel und Luther unter Anfechtung verstehen. Ganz ohne jeden erkennbaren physischen und psychischen Grund rüttelt es plötzlich an dem Frieden und an der Gelassenheit, die eintrug, und das Herz, das trotzige und verzagte Ding. Man empfindet das wirklich als einen Einbruch von außen, als böse Mächte, die einem das Entscheidende rauben wollen. Das Bild vom Einbruch und vom Raub verdeutlicht, dass man den Glauben nicht sicher hat. Ähnlich wie Luther, der in Glaubensnöten den Teufel am Werk sah, empfindet Bonhoeffer seine schwindende Glaubenszuversicht als Gewaltakt von bösen Mächten. In Bonhoeffers Bild wird zweitens deutlich, dass dies jederzeit geschehen kann. Dass es einen überfällt, ganz unabhängig von der physischen oder körperlichen Verfassung. In diesen Momenten macht es einem der christliche Glauben nicht leicht. Wer schwer von Zweifeln in Besitz genommen wird, kann ganz schnell in eine Spirale nach unten gezogen werden. Wenn Zweifel herzensnachbar wird, die Seele sich in Leid verirrt, dichtete der fränkische Ritter Wolfram von Eschenbach Ende des 12. Jahrhunderts. Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in Breslau als sechstes von 8 Kindern geboren. Also am Mittwoch wäre sein 120. Geburtstag. Sein Vater war Professor für Neurologie und Psychiatrie in Berlin, seine Mutter ausgebildete Lehrerin. Im Hause Bonhoeffer hielten alle zusammen. Und die Kinder lernten, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Lesen und Lernen waren ganz selbstverständlich. Außerdem erhielt jedes Kind Musikunterricht. Dietrich spielte sehr gut Klavier. Die Kinder wurden von ihrer Mutter christlich, aber nicht im engeren Sinn kirchlich erzogen. Der Vater war humanistisch geprägt und stand seinem Berufswunsch, Pfarrer zu werden, skeptisch gegenüber. Und schon mit 25 Jahren hatte Dietrich Bonhoeffer seine Promotion und Habilitation abgeschlossen, ein Auslandsvikariat in Barcelona und ein Studienjahr in New York absolviert, sowie beide theologische Examen abgelegt. 1931 wurde er ordiniert, arbeitete als Studentenpfarrer und lehrte an der Berliner Universität evangelische Theologie. Ab April 1933 nahm er öffentlich Stellung gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung und engagierte sich im Kirchenkampf gegen die deutschen Christen und den Arierparagraphen im Berufsbeamtengesetz. Ab 1935 leitete er das Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Finkenwalde, das später illegal bis 1940 noch weiter bestand. Etwa 1938 schloss er sich dem Widerstand um Wilhelm Franz Canaris an. Dietrich Bonhoeffer wurde nur 39 Jahre alt. Am frühen Morgen des 9. April 1945 werden 7 Häftlinge aus ihren Zellen in den Gefängnishof des Konzentrationslagers Flossenbürg bei Weiden geführt. Unter ihnen ist auch Dietrich Bonhoeffer. Die Gefangenen hören, was ein NS-Standgericht in der Nacht beschlossen hat. Todesurteil wegen Hochverrats. Bonhoeffer kann noch beten, dann muss er seine Kleider ablegen. Als letzter der Verurteilten wird er an einem provisorischen Galgen ums Leben gebracht. Die Briefe und Aufzeichnungen von Bonhoeffer aus der Haft von 1943 bis 1945 sind deshalb in einer extrem schwierigen Situation entstanden. Seit dem April 1943 war er im Gefängnis. Im Januar 1943 hatte sich Bonhoeffer mit der 18-jährigen Maria von Wedemeyer verlobt, die er seit ihrer Kindheit kannte, da er häufig Gast im Hause ihrer Großmutter war. Im Sommer 1942 war es dann zu einer entscheidenden Begegnung gekommen, der eine Zeit des intensiven Kontaktes und näheren Kennenlernens folgte. Innerhalb von kurzer Zeit fielen Maria von Wedemeyers Vater und Bruder im Krieg. Und Bonhoeffer war ihr in dieser Zeit eine große Hilfe. Ihre Mutter hielt den Altersunterschied für bedenklich und verlangte eine einjährige Kontaktsperre. Die Gefängniszeit änderte alles. Maria zieht zu den zukünftigen Schwiegereltern nach Berlin und wird dort pro forma eine Sprechstundenhilfe bei Bonhoeffers Vater. Der Theologe Bonhoeffer hatte schon mehrere theologische Bücher veröffentlicht und beginnt im Gefängnis zu dichten und fügt diese Texte seinen Briefen bei. Seine Verlobte besucht ihn regelmäßig und bringt ihm die gewünschten Dinge des täglichen Bedarfs und Bücher mit. Bonhoeffer hat sich der Einberufung in die Wehrmacht entzogen, wurde allerdings in die Abwehr, eine Art militärischer Geheimdienst, eingestellt. Trotzdem verklagte man ihn, den schon seit 1930 bekannten evangelischen Kriegsgegner und Freund der Amerikaner und Engländer. Er hatte schon 1935 aus diesem Grund die Lehrbefugnis an der Universität verloren. Seine Verflechtung in den Kreis derjenigen, die Hitler umbringen lassen wollten, blieb allerdings zunächst unbekannt. Doch seine Freunde waren ebenfalls verhaftet worden. Als nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 durch Nachforschung allerdings noch ein umfangreiches Anti-Hitler-Archiv gefunden wurde, war klar, dass auch Bonhoeffer zu den Verschwörern gehörte. Und so wurde er noch in den letzten Wochen des Krieges 1945 hingerichtet. Das Gedicht »Wer bin ich?« fügt Dietrich Bonhoeffer den Brief an seinen langjährigen Freund und inzwischen Verwandten Eberhard Bethge, dem Ehemann seiner Nichte Renate Schleicher, vom 8. Juli 1944 bei. Bonhoeffer geht in dieser Zeit noch fest von einem Freispruch aus. Nach dem Scheitern des Putsches vom 20. Juli 1944 und der Inhaftierung seines Bruders Klaus und seines Schwagers Rüdiger Schleicher Anfang Oktober ist Bonhoeffer allerdings bewusst, dass das NS-Regime ihm zum Tode verurteilen wird. Wer bin ich? Diese Frage drängt sich ganz besonders auf, wenn man gefangen ist, wenn man zum Nichtstun verbannt ist, wenn man unendliches Leid miterlebt und um das eigene Leben und um das von Angehörigen bangen muss. Aber die Frage, wer bin ich, stellt sich nicht nur in Gefangenschaft oder unter ganz besonderen herausfordernden Umständen. Bonhoeffer selbst stellt sich im Blick auf sich und das Leben der Menschen überhaupt fest, dass das Leben seine Selbstverständlichkeit verloren hat. Moderne Biografien sind sehr viel brüchiger, als es die Biografien der Menschen vergangener Jahrhunderte waren. Durch Geburt und Herkunft ist heute weniger festgelegt, als das früher der Fall war. Bildung, Leistung, Können, Auftreten und Geschick sind viel entscheidendere Faktoren geworden. Moderne Biografien sind viel weniger rund und abgeschlossen als die Biografien der Menschen früherer Zeiten. Es ist heute keinesfalls sicher, dass man den Beruf, den man einmal erlernt hat, bis zur Rente ausüben wird. Na, davon können jetzt die Beschäftigten von Daimler oder von Bosch ja aktuell berichten. Es ist nicht sicher, ob man in 10 Jahren noch dort lebt, wo man heute lebt. Im Blick auf seine eigene Situation im Gefängnis schreibt deshalb Dietrich Bonhoeffer das Gedicht »Wer bin ich?« Ich lese es euch einmal im ganzen Wortlaut vor. »Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Leibensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn und über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Um festzustellen, wer er ist, führt Bonhoeffer das andere, was andere über ihn sagen. Das Urteil der anderen fällt dabei ausnehmend positiv aus. Gelassen, heiter, fest, frei, freundlich, klar, gleichmütig, lächelnd und stolz. 3x3 Eigenschaften, die andere ihm zuschreiben, zählt Bonhoeffer auf, um darzulegen, wer er im Urteil anderer ist. Und auch wir sind zur Beantwortung der Frage, wer wir sind, auf das Urteil anderer angewiesen. Bereits in der Schule, wie auch später in der Arbeitswelt, erhalten wir Beurteilungen und Zeugnisse. Sie sollen über das Auskunft geben, was wir zu leisten vermögen. Dass dieses Urteil über einen Menschen von höchst begrenztem Wert ist, ist eine Binsenweisheit. Aber obwohl die Urteile anderer oft oberflächlich und einseitig sind, wir sind im Leben auf Rückmeldung von außen angewiesen. Das fängt schon bei der Kleidung an und der Frage, ob uns Frisur, T-Shirt oder Schmuck stehen. Wir müssen wissen, wie andere uns einschätzen, was sie uns zutrauen und was nicht. Was sich ganz unabhängig vom Urteil anderer macht, wird sozial auffällig, gilt leicht als arrogant oder als verschroben und sonderbar. Aber bei all dem, was andere über uns sagen, und selbst wenn es schmeichelhaft ist, in uns selbst sieht es oft doch ganz anders aus. Unser eigenes Urteil über uns selbst weicht nicht selten stark vom Urteil anderer über uns ab. Manchmal sind wir dabei realistischer und ehrlicher als andere. Aber oft genug unterlaufen uns auch bei der Selbsteinschätzung eklatante Fehlurteile. Auch die Psyche kann einem manchmal einen Streich spielen. Wer zu Depressionen neigt, sieht um sich herum oft nur Feinde. Die Unachtsamkeiten und Oberflächlichkeiten anderer werden als absichtsvoll böse Anschläge wahrgenommen. Hinter freundlichen Worten wird nur Schmeichelei und Täuschung vermutet. Die eigene Sicht auf uns selbst ist also keinesfalls immer wahrer oder zutreffender als die Sicht anderer auf uns. Für Dietrich Bonhoeffer wird der Unterschied zwischen der Einschätzung anderer und seiner Selbsteinschätzung zu einer schweren Zerreißprobe. Eine ganze Kaskade von Einwänden gegen das Urteil der anderen bricht aus ihm heraus. So vieles in seiner Seele steht in so krassem Widerspruch zu dem, was andere über ihn sagen. Innen- und Außenansicht. Bonhoeffer bekommt beides nicht zusammen. Sieht er von außen wie ein stolzer Gutsherr aus, so sieht Bonhoeffer sich selbst als kleinen Vogel, der im Käfig eingesperrt ist. Während ihn andere als gelassen, heiter und fest beschreiben, kocht in ihm die Aufgeregtheit über die Kränkung und die Willkür der Haft. Innen- und Außensicht. Für Bonhoeffer stehen sie sich unvermittelbar gegenüber. Und so stellt er sich die Frage, wer bin ich? Auch in alltäglicheren Lebenssituationen spürt man diese Spannung zwischen seiner Wirkung auf andere und dem, was man in Wirklichkeit ist. Das Bild, das andere von einem haben und welches man ihnen auch gerne zeigt, stimmt mit dem, was man von sich und all den Bruchstücken seinem eigenen Leben weiß, nicht überein. Dass Innen- und Außensicht nicht zusammenzukriegen sind, das werden auch sehr viele von uns in ihrem Leben schon selbst erfahren haben. Man stellt sich selbst in Frage. Man überlegt, ob das stimmt, was andere über einen sagen. Man muss mit Verletzungen und Kränkungen zurechtkommen. Die Frage, wer bin ich, ist eine Frage, die sich manch einer in dieser oder in einer anderen Form wahrscheinlich immer wieder selbst stellt. Und wie wir an Dietrich Bonhoeffer sehen, kann es jeden Menschen plötzlich so ergehen, dass Innen- und Außensicht weit auseinander liegen. Dass das Leben auf einmal fragmentarisch und brüchig und widersprüchlich wird. Wer bin ich? Das ist die Frage nach der eigenen Identität. Laut Wikipedia ist die Identität die Gesamtheit der Eigenschaften oder Eigentümlichkeiten, die ein Individuum kennzeichnet und von anderen unterscheidet. Die Identität ist nicht statisch, sondern ein dynamischer Prozess, der sich im Laufe unseres Lebens weiterentwickelt und verändert. Der Ausdruck Identität hat seinen Ursprung in der Philosophie und Psychologie und kann daher nicht ohne weiteres in die Bibel integriert werden. Der christliche Diplompsychologe Roland Antholzer definiert Identität so: Identität ist die Antwort, die ein Mensch sich selbst gibt, wenn er vor der Frage steht, wer bin ich? Diese Antwort ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig, die gleich einem Puzzle aus vielen Teilen ein Ganzes, ein Bild, unsere Identität zusammensetzen. Das sind erstens physische und körperliche Fähigkeiten, Geschlecht, Ethnie, Größe, körperliche Fähigkeiten und so weiter. Zweitens unsere Lebensgeschichte, Elternhaus, Erziehung, Beruf, erbrachte Leistung, Versagen, Erfahrungen, Traumata und so weiter. Besonders der erlernte oder ausgeübte Beruf ist bei vielen Menschen der Stützpfeiler ihrer Identität. Die Erwerbstätigkeit unterteilt das Leben in Ausbildung, Berufsausübung und Ruhestand. Drittens, unsere sozialen Beziehungen. Familie, Freunde, Mitschüler, Arbeitskollegen, Nachbarn, Vereinsmitglieder, Geschwister in der Gemeinde, unsere Nationalität und so weiter. Viertens, unsere Vorlieben und Interessen. Wohnort, Einstellung, Meinung, was wir ablehnen, wen oder was wir bewundern, Aktivitäten, unser Beruf, Personen, die wir gerne beeindrucken möchten und so weiter. Fünftens, Grenzen, die wir setzen oder entfernen, Gruppenzugehörigkeit, Ehestand und so weiter. Sechstens, Identität ist im Wandel begriffen. Unser Körper altert und verändert sich. Ebenso machen wir ständig neue Erfahrungen. Darum ist Identität, soziologisch betrachtet, nie eine abgeschlossene Sache. Siebtens, Identität schließt einen Sinn für die Zukunft ein. Wir alle haben Gedanken, was wir als nächstes tun oder werden wollen, welche Ziele wir erreichen wollen. Das geht nicht ohne einen gewissen Sinn für das Zukünftige. Aus diesen vielen Puzzleteilen setzt sich bei jedem Menschen ein einzigartiges Bild zusammen, das zeigt, wer er ist. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass unsere Identität offensichtlich ein sehr fragiles Gebilde ist. Wenn zu viele dieser Punkte im Wandel sind oder wegfallen, kommt man schnell in eine Identitätskrise. Wenn zum Beispiel die körperlichen Fähigkeiten nachlassen oder durch einen Unfall oder eine Krankheit dauerhaft massiv eingeschränkt werden und man seine Identität vor allem durch seine Sportlichkeit bestimmt hat, führt einen der Fluss der körperlichen Fähigkeiten zwangsläufig in eine Phase der Neubestimmung hinein. Man muss für sich die Frage neu beantworten: Wer bin ich? Oder aber der Beruf wird einem durch Arbeitslosigkeit genommen, die Familie durch Tod oder Trennung. Letztlich ist jeder identitätsstiftende Faktor dazu geeignet, eine enorme innere Schwierigkeit hervorzurufen und einem zu bereiten. Jeder dieser Identitätsfaktoren ist ja veränderlich oder kann sogar ganz wegbrechen. Und plötzlich ist die Frage, wer bin ich, für einen persönlich nicht mehr befriedigend zu beantworten. Man fühlt sich orientierungslos. Diese innere Orientierungslosigkeit ist für den Menschen nur sehr schwer zu ertragen. Im schlimmsten Fall führt sie zu einem völligen Abbruch des Lebensmuts. All das betrifft jeden Menschen, egal ob er Christ ist oder nicht. John Ortberg beschreibt es so: Wenn meine Seele nicht bei Gott ihre Mitte findet, mache ich meine Identität an meiner Leistung fest, an meinem Aussehen, meinem akademischen Titeln oder wichtigen Freunden. Wenn ich das aber alles verliere, verliere ich meine Identität. Das heißt, egal ob ich mit oder ob ich ohne Gott lebe, an irgendetwas mache ich meine Identität fest. Wenn es nicht Gott ist, ist es etwas anderes, mit weniger Bestand. Was ist nun der Unterschied bei einem Christen? Bei Christen kommen zu identitätsbestimmten Faktoren noch einer hinzu, ihr Glaube. Das Wissen, dass wir geschaffen sind, gewollt sind und der Glaube an Jesus Christus als unseren Retter macht bei einem Christen immer den Unterschied. Die Frage ist nur, wie sehr geben wir dem Glauben in uns die Möglichkeit, sich zu entfalten? Ist der Glaube ein weiterer Punkt, ein weiterer Puzzleteil meiner Persönlichkeit, also Punkt 8 der Aufzählung? Das Problem dabei ist aber, dass jede der 7 aufgezählten identitätsstiftenden Faktoren immer nur ein Teil meiner Identität beschreibt und veränderlich oder sogar auslöschbar ist. Es ist nur ein Faktor unter vielen. Damit berühren wir ein sehr seelsorgerliches Thema. Mancher hat ja diese Angst. Kann mir der Glaube wegbrechen? Kann mich Gott vergessen oder kann ich Gott vergessen? Wenn der Glaube nur ein Faktor ist, der meine Identität mitbestimmt, dann ist er letztlich so fragil oder man kann auch sagen unzuverlässig, wie die anderen Punkte ja auch. Aber bei einem Christen ist etwas völlig anderes als bei einem Mitmenschen, die ohne Jesus leben. Unser Glaube soll nicht nur ein identitätsstiftender Punkt unter vielen sein, sondern er ist unsere Identität. Dietrich Bonhoeffer fragt sich, wer bin ich? Die Antworten auf diese einfache Frage gehen weit auseinander und zerreißen ihn fast. Wir sehen ihn andere stark, ruhig gefasst und wie erlebt er sich selbst ängstlich, unsicher, zerrissen. Am Ende bleibt die ehrliche Unsicherheit. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn wirklich das, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Weder die Außensicht noch seine Innensicht von sich selbst sind für Bonhoeffer überzeugend. Die Antwort auf seine Frage, wer er ist, findet Bonhoeffer weder in der Welt, die ihn umgibt, noch in der Welt, die seine eigene Seele darstellt. Die Antwort auf die Frage, wer er ist, findet Bonhoeffer in seinem Glauben. Er findet sie bei Gott. Sein Fragen nach sich selbst mündet am Schluss des Gedichts in ein Gebet, in dem er all seine Fragen und all die auseinanderstrebenden Antworten an Gott abgibt und ihm überlässt. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, denn ich bin dein, oh Gott. Die Antwort auf die Frage, wer bin ich, so stellt Bonhoeffer fest, kann nicht innerhalb dieser Welt gegeben werden. Allein außerhalb, außerhalb seiner Innensicht, aber auch außerhalb der Sicht anderer auf ihn, kann die Wahrheit über ihn und sein Leben liegen. Für den in der Haft beinahe verzweifelnden Bonhoeffer wird Gott zum Garanten seiner Identität. Als Christ weiß er sich zu Gott gehörig. Was immer andere über ihn sagen mögen, was immer an schlimmen Fragen und bitterem Zorn in ihm wütet. Sein Leben mag ein Fragment bleiben, vielfach gebrochen, undeutig, zwiespältig. Als Christ weiß er sich als Kind Gottes. Gottes Liebe, Gottes gute Mächte umgeben ihn auch in der Enge und Finsternis des Kerkers. Bonhoeffer erkennt, selbst im Gefängnis, in Angst und Unsicherheit, bleibt die tiefste Wahrheit, dass wir Gott gehören. Auch wenn wir uns selbst nicht immer verstehen, dürfen wir wissen, Gott kennt uns und hält uns fest, wie es in Jesaja 43 einsteht. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Bibel schildert, dass wir Menschen keine Zufallsprodukte sind, sondern Geschöpfe Gottes. Nach 1. Mose 1, 26 hat Gott uns Menschen nach seinem Ebenbild, ihm ähnlich, als geliebtes Gegenüber geschaffen. Er hat uns bewusst als einzigartige Personen geschaffen und möchte mit uns in Beziehung treten. Gott liebt jeden Menschen und ich bin wertvoll für ihn. Und er hat mich als unverwechselbares Original geschaffen. Gott sieht mich anders als die Menschen in meiner Umgebung, erkennt mich mit meinen Schwächen und Stärken, Sehnsüchten und Gedanken. Und er möchte mir dabei helfen, mich selber anzunehmen und mir zeigen, wie ich von ihm erdacht bin. Gott sagt zu mir Ja, darum kann ich auch Ja zu mir selber sagen. Ich muss nicht Gutes tun, um vor Gott anerkannt und geliebt zu werden. Gott befähigt mich, ehrlich vor mir selber zu werden und auch den unangenehmen Teilen meiner Persönlichkeit und Lebensverhältnisse anzusehen und zu ihnen zu stehen. Ich darf mit dem lebendigen Gott rechnen, der weiß, wie ich bin und dem ich mich anvertrauen kann und der mir seine Liebe zeigt. In Jeremia 31,3 steht, Ja, der Herr ist mir erschienen, von weit her ist er gekommen und versichert mir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und habe dir die Treue gehalten. In der Bibel wird die Frage nach der Identität immer wieder aufgegriffen. In Römer 6,8 erklärt Paulus, dass wir mit Christus gestorben sind und durch ihn ein neues Leben geschenkt bekommen haben. In 2. Korinther 5,17 sagt er es noch deutlicher. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und in Galater 2,20 stellt er fest, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das sind herausfordernde Aussagen. Jesus soll meine Identität bestimmen. Aber was bedeutet das für mich? Paulus schreibt in dieser Aussage im Galaterbrief, als er sich mit Petrus streitet, Petrus hat in Antiochia mit Christen gegessen, die vorher keine Juden gewesen waren. Als dann jüdische Christen nach Antiochia hinzukamen, distanzierte sich Petrus, der selbst Judenchrist jedoch plötzlich von den nichtjüdischen Christen, mit denen er vorher noch zusammen gegessen hatte. Und dies tat er, weil die neu angereisten jüdischen Christen auch nach ihrer Bekehrung zu Jesus Christus noch immer das jüdische Gesetz befolgten und dadurch nicht mit nichtjüdischen Christen zusammen aßen. Also es gab da noch eine Trennung. Und genau dieses Verhalten kritisiert dann Paulus. Er ist sich sicher, wer einmal zu Jesus Christus gefunden hat, der hat eine ganz neue Identität bekommen. Das bedeutet also, es ist nicht entscheidend, was ich vorher gemacht habe und an welche Regeln ich mich vorher gehalten habe. Jesus macht alles neu. Ich lebe neu durch ihn. Aber nicht ich lebe mit all meinen Wünschen, Talenten, Ängsten und Verletzungen, sondern Jesus Christus lebt in mir. Er schenkt mir eine vollkommen neue Identität. Und das bedeutet Freiheit. Weder meine Verletzung durch andere Menschen, noch meine Talente bestimmen, wer ich bin, sondern Jesus allein. Ich bin frei von allem, was ich über mich denke und was andere über mich sagen. Was macht also die Identität eines Christen aus? Es ist Jesus. Auf die Frage, wer bin ich, müsste meine Antwort lauten, Christus in mir. Er ist der tiefste Grund meiner Identität. All die Faktoren, die normalerweise die Identität eines Menschen bestimmen, werden bei einem Christen normiert durch Jesus Christus, durch das neue Leben und die neue Identität, die er schenkt. Und natürlich erleben auch Christen Lebenskrisen, wenn die identitätsbestimmten Faktoren wegbrechen. Aber sie können uns nie wirklich unsere wahre Identität nehmen. Denn der Grund unserer Identität liegt nicht mehr in uns selbst, sondern in Jesus. Und er ist unveränderlich. Dieses neue Leben kann uns niemand entreißen. Selbst wenn aus der Liste alle 7 Punkte wegfallen würden, würde doch immer noch Jesus als Kern meiner Identität übrig bleiben. Wenn du dich fragst, wer bin ich, erinnere dich daran, in Jesus bist du angenommen, geliebt und geborgen, unabhängig von deinen Gefühlen oder äußeren Stimmen. Dietrich Bonhoeffer zeigt, dass wir unsere Unsicherheiten und Zweifel vor Gott bringen dürfen. Wir müssen uns nicht verstellen. Unsere wahre Identität liegt nicht in unseren Gefühlen, Erfolgen oder im Urteil anderer, sondern darin, dass wir zu Jesus gehören. Paulus schreibt in Galater 3, 26, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Dass Jesus in mir lebt, bedeutet nicht, dass ich keine eigene Entscheidung mehr treffen kann. Nein, es ist vielmehr ein Versprechen. Ich kann mich geborgen fühlen, so wie sich Dietrich Bonhoeffer trotz aller Umstände bei Gott geborgen wusste. Und auch die Menschen um mich herum können diese neue Identität bei mir und durch mich erleben. Wenn Jesus in mir lebt, definiert er, wer ich bin. Das heißt, dass andere Jesus durch mich kennenlernen können. Ich lebe denn aber nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass ich ziemlich viel Kontrolle abgeben muss. Es bedeutet aber auch, dass ich frei bin. Ich bin frei, mich nicht mehr von dem bestimmen zu lassen, was ich glaube, was mich ausmacht. Vielmehr weiß ich, dass Jesus selbst in mir lebt. Er gibt mir meine Identität und das kann mich mutig machen. Mutig, Entscheidungen zu treffen, die auf den ersten Blick so gar nicht nach mir aussehen. Entscheidungen, die aber auf den zweiten Blick auf Jesus hinweisen. Amen.